Ja, heute sehe ich einige neue Gesichter. Herzlich willkommen. Ihr zwei seid neu, gell? Herzlich willkommen. Da, hallo, herzlich willkommen. Das ist die Mama, gell? Super. Und da hinten auch. Ich denke, du bist ein anderer Bruder, oder? Super, herzlich willkommen. Super, cool. Freut mich. Alright, haben wir heute Morgen irgendein Zeugnis? Hat jemand ein Zeugnis? Wenn nicht, starten wir gleich ins Wort. Alles gut, super. Dann gehen wir gleich ins Wort. Sammy, läuft schon? Du bist ja schneller als mein Sohn. Ach, du bist ja mein Sohn. Alright. Starten wir mit Gebet, tauchen wir ein. Papa, danke für einen neuen Morgen. Danke, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Danke, dass du jeden Einzelnen liebst, der heute Morgen da ist und die im Internet zuhören. Papa, danke, dass du einen Plan hast mit jedem einzelnen Leben, dass du sie wunderbar bereitet hast. Dein Wort sagt vom Mutterleibe an. Papa, und ich bete heute Morgen, dass das Wort die Herzen verändert für immer. Frucht bringt, geistige Frucht bringt, Probleme verändert, auflöst, Mauern durchbricht. Berge versetzt, Jesus, dass wir in die Wunder Gottes kommen, dass wir hineinkommen in das, was du für uns hast, weil du jeden Einzelnen liebst. Und danke, dass die Wahrheit uns frei macht. Und wenn wir frei sind, dann sind wir so, wie du uns haben willst, dass wir bereit sind zu jedem guten Werk in Christus Jesus. Und danke, dass du uns heute Morgen ein neues Wort wiedergibst oder ein altes Wort, wie auch immer, und uns dadurch in die Freiheit führst und uns frei machst von jeder Form der Religion, von jeder Form der Manipulation, von jeder Form der Lüge. Es gibt nur eine Wahrheit und es ist dein Wort und nichts anderes. Und dafür danken wir dir heute Morgen. Amen. Halleluja. Ja, die letzten paar Sonntage sind sehr dynamisch, gell? Ich glaube, der Heilige Geist hat was mit euch vor. Wir leben in einer verrückten Zeit, habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Es passieren einige Dinge, viele Veränderungen in der Welt. Aber ich kann euch trösten und sagen, genauso wie in der Welt viele Dinge sich verändern, so ist auch der Himmel aktiv. Der Himmel ist so aktiv wie noch nie, denn das Hochzeitsmahl des Lammes kommt bald. Ja, und ich hoffe, dass du dabei bist. So, ja, wie die Frauen Söhne sind, so gehören die Männer zur Braut. Und ich hoffe, du freust dich, zur Braut zu gehören. Ich hoffe, du freust dich auf das, was Gott vorbereitet hat. Jesus hat mal gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Und manchmal will diese Angst mich auch packen. Dich bestimmt auch schon, oder? Deswegen gibt's im Fernsehen um 24 Uhr nachts nochmal schön die Nachrichten, damit du auch gut schläfst. Weil der Teufel dich gern füttert mit seinen Informationen, die sind meistens negativ. Aber Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Und das heißt, er hat diesen Gott dieser Welt überwunden. Und das ist Satan mit all seinen Plänen, mit seinen Machenschaften, mit all dem, was er tut, wie er Menschen in Gebundenheit hält, in Gefangenheit. Und wie er seine Pläne umsetzen will. Aber Gott ist immer noch in Kontrolle. Amen. Und ich bin sicher, wenn ich damals auf der Titanic gewesen wäre, ich bin mir sicher, das Ding wäre trotzdem abgesoffen, aber ich wäre nicht ertrunken. Warum? Warum? Weil Gott gut ist und weil er mit mir einen Plan hat. Und wenn ich weiß, es ist noch nicht meine Stunde gekommen, werde ich nicht ertrinken. Die Bibel sagt, wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen, wenn du durchs Wasser gehst, wirst du nicht ertrinken. Warum? Weil Gott seine Hand über dich hält. Und wir haben so eine Gnade in unserem Leben und so eine Gewissheit, dass wir wissen dürfen, Gott ist für mich, wer kann wider mich sein? Und der Teufel hat nur eine Chance, nämlich wenn er dich dazu bringt, zu glauben, dass Gott nicht mehr auf deiner Seite steht. Und das tut er durch Verdammnis. Römer 8 sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wie viel Verdammnis bleibt für dich übrig? Nichts. Wenn es keine Verdammnis aus Gottes Sicht ist oder gibt, dann kann er nur mit Lügen in dein Leben kommen, die du dann glaubst und denkst, ja, deine Zehnerkarte der Vergebung ist voll und jetzt kommt Nummer 11 und jetzt gibt's wieder Strafe. Und so arbeitet Religion. Religion, ich hasse Religion in jeder Form, egal wie sie sich nennt, ist mir egal. Religion ist nicht von Gott. Jesus ist gekommen, um Familie für den Vater zu haben und um Familie dem Vater zu präsentieren. Alles, was in der Bibel steht, ist Family Business. Family. Gott liebt Familien. Deswegen zerstört der Teufel sie gerade überall auf der Welt. Mit Scheidungen und vielem mehr. Aber Gott ist im Family Business. Jesus ist nicht gekommen, eine Religion zu gründen oder eine Religion zu starten oder noch eine Religion. Der Teufel hat alle Religionen dieser Welt gestartet. Auch die christlichen Religionen. Die sind vom Teufel gestartet, nicht von Jesus. Weil Jesus ist da nicht der Mittelpunkt. Ist Jesus der Mittelpunkt? Ist Jesus das Zentrum? Wird Jesus gepredigt? Jesus gelebt? Brauchst du keine Religion? Wozu? Macht keinen Sinn. Ich muss nicht zum Pfarrer gehen und beichten. Das kann ich selber tun. Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein, mach die Türe zu, red mit dem Vater. brauche ich keinen Pfarrer zu. Ich muss auch nicht meine Sünden dem Pfarrer bekennen und vieles mehr. Aber wenn du Jesus rausnimmst, natürlich schön verpackt, weil so arbeitet die Religion, dann hast du Religion und Religion ist eine Pyramide. Oben steht der Guru, der Papst, der Oberste und unten drunter sind die ganzen Idioten. Sorry, wenn ich so direkt bin. Ist es gut, dass Jesus uns befreit hat von Religion? Ich bin so dankbar, dass ich nicht in der Religion war. Niemals. Meine Oma war jetzt katholisch. Ich habe so Todesangst vor dieser Frau gehabt. Ich kann es nicht oft genug erzählen. Mein Leben lang, meine ganze Kindheit. Zu Ostern gab es 5 Mark. Manche kennen noch D-Mark. Und zum Geburtstag und zu Weihnachten. Das waren für mich die 3 schlimmsten Tage im Jahr. Weil ich zur Oma rüber musste, meine 5 Mark abholen. Ich habe meine Mama unter Tränen auf den Knien angefleht. Ich habe gesagt, Mama, bitte, ich gebe dir 5 Mark von meinem Ersparten, wenn ich nicht zur Oma muss. So habe ich Angst vor dieser Frau gehabt. Und diese Frau, furchtbar, 3-mal am Tag in die Kirche gerannt, bei ihr roch's nach Weihrauch. Da war die Madonna, die Plastikmadonna, die heilige Plastikmadonna, made in China. Stand in der Ecke, da war der Altar und die Plastikblumen und ich hatte so Angst vor dieser Frau. Und da habe ich mich entschieden, niemals will ich irgendwas mit Gott zu tun haben, mit der Kirche oder mit Christen. Niemals. Und als ich dann bei den Rockern war, war gegenüber von der katholischen Kirche war ein Eiscafé. Da war ich mittags um 12 schon besoffen. Und dann sind sie rausgekommen aus der Mittagsmesse. Und dann habe ich sie angemacht. Na, ihr blöden Christen, na, wo ist neuer Jesus und so. Dann sind sie alle vorbeigehuscht, weil sie Angst gehabt haben. Oh, ich habe das genossen. Wo ich mich dann bekehrt habe, habe ich mich geschämt. Aber wie... Ja, aber Gott sei Dank kommt irgendwann Jesus in unser Leben. Nicht Religion. Religion tötet, Jesus bringt Leben. Ist das cool? Und heute wollen wir uns ein bisschen was in Hebräer anschauen. Ihr müsst verstehen, der Hebräerbrief ist direkt geschrieben an die Juden. Wir denken nicht wie Juden, wir verstehen das nicht. Die Juden haben ein anderes Denksystem als wir in der westlichen Welt. Die Juden zum Beispiel erziehen ihre Kinder von klein auf, du wirst mal Geschäftsführer, du wirst mal ein Firmeninhaber, du wirst mal selbstständig. Die meisten Patente dieser Welt, um die 7000 pro Jahr, kommen aus Israel. So eine kleine Nation hat so viele Erfindungen. Danach kommen, glaube ich, die Kanadier, die Amerikaner und irgendwann die Deutschen. Und aus der ganzen islamischen Welt kommen so im Jahr so 10 Erfindungen. Mehr nicht. Warum? Weil im Islam Bildung keinen Stellenwert hat. Der einzigste Bildung, die interessiert in islamischen Ländern, ist der Koran. Auch das hat der Teufel geklaut. Er hat eine Gegenbibel geschrieben. Und diese Leute lieben das Wort, obwohl es nicht Gottes Wort ist. Aber wir sollten eigentlich eifersüchtig sein mit der Liebe zum Wort Gottes. Weil das ist das, was dich frei macht und was dich frei hält und wo der Teufel flieht. Wir brauchen nicht Buggedibu machen, wenn Dämonen kommen oder der Teufel, sondern wir sagen ihm das Wort Gottes. Wir stehen ihm mit dem Wort Gottes und er flieht. Was, du glaubst an den Teufel? Ja, ich habe ihn schon ein paar Mal erlebt. Ich glaube nicht an ihn, aber ich glaube, dass es ihn gibt. Ist für mich kein Zweifel, war es nie und wird es auch nie sein. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Jesus lebt. Hebräer 9, Vers 27. Und da starten wir mal rein, dann gehen wir über in Hebräer 10. Und da heißt es, sterben müssen alle Menschen, in neue Genfer, Schatz. Sterben müssen alle Menschen, aber die sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Jeder Mensch stirbt nur einmal, darauf folgt das Gericht. Sofort. Ist das interessant? Ich glaube, wenn dieser Vers bei den Menschen da draußen irgendwo im Bewusstsein wäre, würden sie nicht so leben, wie sie leben. Jeder Mensch steht morgens auf und denkt, es wird ein Tag, da mache ich, was ich will. Heute Abend bin ich wieder daheim. Wie viele sterben momentan gerade auf der Autobahn durch einen Unfall? Wie viele sterben gerade und haben einen Herzinfarkt oder irgendwas? Leute sterben jeden Tag. Und sie leben aber so, wie wenn das ewig so weitergeht. Und die Bibel warnt uns hier. Wir alle müssen einmal sterben, danach das Gericht. Es gibt kein Fegefeuer. Das ist eine Erfindung der katholischen Kirche. Es ist eine Erfindung der Religion. Religion ist immer gegen das Wort Gottes. Die katholische Kirche hat aus Maria die Mutter Gottes gemacht. Es gibt unzählige, tausende, abertausende Marienkirchen und Wallfahrtsorte, wo man Maria anbetet. Es gibt keinen einzigen Vers in der Bibel, wo drin steht, wir sollen Maria anbeten. Übrigens, das ist ein Übergang von Astarte, dann von Venus und so weiter. Diana bei den Griechen, Venus bei den Römern. Es ist immer derselbe weibliche Dämon, der da angebetet wird. Und haben sie einfach Maria draus gemacht. Und wenn man das weiß, dann betet man nicht Maria an, sondern Jesus. Und in der Religion ist immer alles Jesus plus. Immer weg von Jesus. Aber Jesus genügt, stimmt's? Jesus ist für mich genug. So, Vers 28. Zum Glück kommt nach 27, 28. Was eine Gnade in der Bibel, gell? Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht. Wie oft?
Einmal.
Er wird nicht nochmal gekreuzigt, nicht nochmal umgebracht, nicht nochmal muss er für uns sterben. Als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Leute, die Hölle ist voll von Menschen, die sich denken, Mensch, hätte ich da nur zugehört, hätte ich dem christlichen Spinner nur geglaubt, der mir gesagt hat, dass Christus der Erlöser ist, dass er für meine Sünden gestorben ist. Ich denke, das ist der furchtbarste Moment, wenn Menschen in der Hölle aufwachen und realisieren, Jesus hat den Preis bezahlt für mich und ich habe es nicht angenommen. Religion sagt dir, du musst mehr beten, Thomas, du musst mehr Bibel lesen, Thomas, du musst mehr dies, du musst mehr das. Wisst ihr, dass das nicht in der Bibel steht? In der Bibel steht, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deinem Gewissen, mit deiner Kraft, je nach Übersetzung, und du erfüllst das ganze Gesetz. Gott ist Family Business, nochmal heute Morgen. Gott will von dir geliebt werden. Jedes Kind will von den Eltern geliebt werden und die Eltern wollen von den Kindern geliebt werden. Dann läuft's. Ihr wisst ja auch das Geheimnis für die Ehe, sage ich euch oft. Sage ich auf jeder Trauung, die ich mache, sage ich das dem Ehepaar. Der Mann will ein gutes Essen haben. Wenn die Frau gut kocht, ist der Mann zufrieden. Jeder Mann ist zufrieden, wenn er gut isst. Und die Frau will jeden Tag hören, dass sie die Schönste auf der Welt ist. Dann ist sie zufrieden. Und die Ehe läuft. Es ist ein ganz einfacher Nenner. Und Gott ist nicht komisch und sitzt da am Himmel und sagt, Jesus, stell dir mal vor, der Thomas, der hat gerade nur 2 Minuten gebetet und mir gesagt, dass er mich liebt. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Jetzt bin ich aber traurig. Das macht Gott nicht, der freut sich. Ich habe das auch festgestellt, wenn ich das zu meiner Frau sage, 2 Minuten, Schatz, ich liebe dich, dann ist die zufrieden. Wir schreiben uns jeden Tag Herzle über WhatsApp, gell? Und dann machen wir immer so einen Wettbewerb, wer zuerst reinschickt. Ich bin meistens schneller, yeah. Das erhält die Ehe. Die Kleinigkeiten sind wichtig. Und so ist es auch mit der Beziehung zu Jesus. Wenn du nur denkst, ich gehe sonntags irgendwo in den Gottesdienst und dann läuft alles, das wird nicht funktionieren. Wenn ich meiner Frau sage, Sonntag liebe ich dich, Schatz, unter der Woche gehst du mir auf die Nerven, würde ich so nicht sagen, ich würde es schön umschreiben. Aber im Endeffekt wäre es genau dasselbe. Funktioniert nicht. Also, Jesus ist einmal für uns gestorben. Und Paulus schreibt es hier direkt an die Juden, aber es gilt auch für uns als Leib Christi. Nur damals, als die Gemeinde anfing, waren die ersten Christen, die es gab, waren voll noch im religiösen Denken drin. Im System von Gesetz, Religion und Leistung. Römer 10 sagt, der Mensch, der das tut, das Gesetz hält, wird leben. Das Gesetz halten war Leben. Als Übergangsform bis zum Kreuz. Als das Kreuz kam, war es das Ende mit dem Gesetz. Immer wieder höre ich Predigten, immer wieder kriege ich Dinge mit von Pastoren oder Lehrer, die mischen das Gesetz mit der Gnade. Wie viel hat der Leib Christi mit dem Gesetz zu tun? Nichts. Wir hatten noch nie was mit dem Gesetz zu tun. Das Gesetz wurde Mose gegeben für die Juden. Die Heiden waren nie unter dem Gesetz. Und die Bibel sagt ganz klar, Christus ist das Gesetzes oder des Gesetzes Ende. Das heißt, mit Christus fing etwas neu an. Und damit etwas neu anfangen kann, das lesen wir auch dann gleich im Wort, muss das Alte beendet sein. Als Bärbel und ich in die USA gezogen sind für ein paar Jahre, dann bin ich gefahren wie in Deutschland. German Autobahn. Das geht in Amerika nicht. Stoppschild. Wer zuerst da ist, fährt zuerst. Grüne Ampel. Ich werde es nie vergessen. Das war die erste Woche in Amerika. 2 Autos vor mir. Wir wollten zum Supermarkt. Ampel wird grün, wird wieder rot. Ich sitze im Auto. Was ist los? Ampel wird grün. Wird wieder rot, die fahren nicht. Oh, habe ich gemerkt, oh, mein deutscher Puls fängt an zu schlagen. Meine Ohren glühten. Da habe ich zu ihr gesagt, wenn der jetzt nicht gleich fährt da vorne, ich raste aus. 3. Mal wird die Ampel grün und wieder rot. Dann sitzt die vorne und macht den Lippenstift im Innenspiegel. Alter, ist mir der German durch. Ich auf die Hube. Da habe ich Scheibe runter, du blöde Kuh, fahr zu. Mein Englisch war noch nicht so gut, habe ich sie auf Deutsch beschimpft. Dann macht sie so. Was willst du von mir? Dann fahren wir zum Supermarkt, ich noch auf 180, typisch deutsch. Steig aus, sie fährt noch nebendran, guckt mich an. Was bist du denn für eine? Ich denke, was bist du für eine? Führerschein beim C&A auf der Rolltreppe gemacht oder was? Ich werde nie ihren Blick vergessen. Die Frau hat mich nicht verstanden. Die hat mich angeguckt mit, Junge, chill mal. Da damals gab es das Wort chill noch nicht. Oder chillen. Komm mal runter. Und ich habe so gedacht, ich komme nicht runter. Ich bin auf 180. Bin durch den Supermarkt. Dann irgendwann bärbel. Schatz, jetzt komm doch mal runter. Sei, sind die hier alle blöd? Wenn grün ist, heißt fahren. Nach 3 Jahren Amerika, als ich zurück war, mein kleiner Bruder, hey, Großer, gehen wir irgendwo hin, was trinken und so. Sag, ja, machen wir. Fuhren wir Richtung Heilbronn, werde ich nie vergessen. Ich fuhr. Mittlerweile veramerikanisiert. Auf einmal aus heiterem Himmel schreit er mich an. Hey, du Arsch, fahr mal zu, du fährst ja wie ein Rentner. Ich so, Bruder, komm mal runter, hey. Chill mal, Alter, was ist los mit dir? So wirst du keine 50. Hat ein Jahr gedauert, da war ich wieder im German Drive Stil drin, ne? So aggressiv und naja. Linke Spuren, Blinker, Lichthupe. Ja, und da habe ich gemerkt, wow. Wenn du in ein anderes Land kommst, du hast nur eine Chance. Du musst sagen, ich bin jetzt hier in Amerika als Beispiel und ich passe mich an. Du kannst nicht sagen, ich fahre jetzt auf dem Highway wie in der German Autobahn. 200 Meilen pro Stunde, kein Problem. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Du kannst auch nicht sagen, ich fahre hier, wie ich will und all diese Dinge gehen nicht. Du, wenn du deine Nerven behandeln willst und ein ruhiges Leben haben, pass dich an. Das ist eine wichtige Entscheidung. Leute, dasselbe ist im Geist. Wenn du rauskommen willst aus der Religion und rein in die Gnade, in die Freiheit des Christus, musst du das Alte loslassen. Du kannst nicht sagen, ich vermische beides oder ich nehme das Alte mit. Natürlich, manche deutsche Sachen, die legt man nicht ab, zum Beispiel Pünktlichkeit. Wenn ich sage, um 13 Uhr treffen wir uns, ist bei mir 13 Uhr. Das ist bei den Amerikanern 15 Uhr. Und das ist noch früh. Ja, sind nicht alle so, aber viele. Bei uns war mal so ein Wasserrohrbruch. Da habe ich den Klempner angerufen. So, hey, my water is running. Kannst du gleich kommen? Ja, ja, I'm there in an hour. Die Hour war nach einer Woche noch nicht rum. Ja, da kam nach einer Woche, habe ich angerufen. Sag, was ist denn los? Mein Wasser läuft. Aber da habe ich noch gedacht, das Wasser ist teuer in Amerika. Aber das ist spottbillig oder zumindest damals. Also habe ich da auch gemerkt, ja, lass das Wasser laufen, lässt jeder laufen, scheißegal. Das Land der unbegrenzten Dummheiten. Ja, dann ist das halt so. Aber egal, man merkt irgendwann, man muss sich anpassen. Und damit musst du das Alte loslassen. Und das ist eine geistige Sache. So, lesen wir weiter. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Das bist du und ich heute Morgen. Wir warten auf das Wiederkommen Jesus und es kommt bald. Der Weltzeiger ist nicht auf 5 vor 12, der ist auf 1 vor 12. Ja, vielleicht kann ich noch, wenn es die Zeit erlaubt, euch noch ein bisschen was erzählen, was gerade aktuell abgeht, aber ich weiß nicht, ob mir die Zeit reicht. Schauen wir mal. Okay, so, gehen wir Hebräer 10, ab Vers 1. Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güte erkennen. Das haben wir schon geklärt, das war ein Schattenbild. Nicht derer wahren Gestalt. Mit seinem Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Das wissen wir. Die Bedeckung im Alten Testament durch die Opfertiere war immer nur eine Bedeckung der Sünden, nicht eine Wegnahme. Okay, wichtig. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern, denn der Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Denkt daran, es war die erste Gemeinde, die Juden dachten noch im alten System, haben das Neue noch nicht verstanden. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünde wegzunehmen. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht. Stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. Wem? Der Vater hat Christus einen Leib gegeben, weil das wahre Opfer war. An Brandopfer und Sündopfer hast du keinen Gefallen, obwohl es das Gesetz war. Aber Gott hat sich nicht daran gefreut, wenn etwas bedeckt ist. Er freut sich, wenn es weg ist. Geht es bei uns auch so? Wenn wir unsere Sünden bedecken und denken, ja, einmal ist keinmal, Gott sieht es nicht, da ist Gott nicht happy, da ist der Papa nicht happy. Sondern wenn wir es aufgeben, wenn wir es loslassen. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Jesus hat gesagt, hier bin ich. Bist du froh, dass Jesus gesagt hat, hier bin ich? Hier bin ich, Papa. Ich bin bereit dazu, zu sterben am Kreuz für die Sünden der Menschheit. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist und ich bin gekommen, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Viele Menschen sagen, ich tue den Willen Gottes, aber es ist alles nur begrenzt. Aber Jesus tat den 100%igen Willen Gottes. Er kam, um zu sterben. Er kam, um dich und mich zu erlösen, damit der Papa was bekommt, wer weiß es noch?
Familie.
Familie. Halleluja. Ist das gut? Leute, wenn du Christ bist, wenn du gläubig geworden bist, bist du der Schlüssel für deine ganze Familie, für deine ganze Sippe. Ich habe in meiner Sippe über 30 Selbstmörder. Die sind fast alle in den Neckar und haben sich ertränkt. Und immer wieder, ihr wisst, dass ich 3 Selbstmordversuche hinter mir habe, meine Schwestern haben Selbstmordversuche hinter sich. Es war ein Todesgeist über unserer Sippe und vielleicht waren da mal Hexen oder Satanisten in der Vergangenheit, bestimmt. Ja. Aber das macht einen Unterschied, sobald du zum Glauben kommst, macht es einen Unterschied. Amen.
Amen.
Und seit ich jetzt gläubig bin, waren es nur noch eine, die sich im Neckar ertränkt hat. Halleluja. Nur eine. Eine ist schlimm genug, eine ist eine zu viel. Ihr versteht mich richtig. Aber ich habe gesagt, dieser Todesgeist verlässt meine Sippe. Er verlässt meine Familie. Und du hast keine Macht mehr, Teufel. Und das ist cool. Wenn das nicht so wäre, wenn Jesus nicht in unser Leben gekommen wäre, bin mir sicher, wären schon einige mehr tot, inklusive mir selbst. Aber Jesus ist in unser Leben gekommen. Und Gott sei Dank hat er gesagt, hier bin ich. Halleluja. Also Vers 8, nächster Vers. Christus sagt also zunächst, Opfern und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht. Wenn Gott es nicht will, obwohl er es ins Gesetz geschrieben hat, dann muss ich mich doch fragen, was wollte Gott wirklich? Es war eine Notlösung, ein Übergang zu dem Wahren. Was ist das wahre Opfer? Christus. Es war ein Schild, eine Wegweisung dahin, dass Christus am Kreuz alle Sünden bezahlt. Ein für allemal. Nicht bedeckt, sondern wegnimmt. Der Schuldschein hängt am Kreuz. Ist das cool, Leute? Also sagt der Vater, was bei mir zählt, ist nur Christus und nicht das Gesetz. Merkt ihr, wie Religion Christen immer wieder dazu bringt, zum Tun? Schon mal mit einem Christen gesprochen, der so denkt? Ich schon mit einigen in den letzten fast 35 Jahren. Thomas, wie viel betest du? Wie oft liest du in der Bibel? Who cares? Das ist doch nicht dein Business. Ich weiß, was die wollen. Die wollen dir erzählen, wie oft sie beten, wie oft sie in der Bibel lesen, damit du begeistert bist von ihnen und sie bewunderst. Ihr Lohn ist dahin. Wenn ich nicht etwas aus der Liebe tue, sagt die Bibel, ganz klar ist es umsonst. Es ist Religion. Wenn ich Gott diene, weil ich denke, ich bin ein Knecht oder ein Diener, ist mein Lohn dahin. Ich habe nicht verstanden, dass es um Family Business geht. Verstanden? Wenn der Papa zu Hause sitzt und sagt dem Sohn, Papa, also Sohnemann, bring mir mal bitte meine Pantoffeln. Und der Sohn sagt, jawohl, Chef, bring ich. Dann ist da stimmt da was nicht. Wenn er sagt, ja Papa, mach ich, bring ich dir gleich. Und er freut sich und bringt die mit dem Lächeln, weiß der Papa, er macht's gerne, weil er mich liebt. So diese Einstellung möchte der Vater von uns. Dass wir Dinge tun, die wir tun, aus Liebe, nicht aus Müssen. Wenn ich nach Hause komme und sage zu Bärbel, Frau, hast du gekocht? Dann geht's mir gut, los, koch was. Es ist fertig. Dann ist das ist nicht Liebe. Das ist Leistung. Oder wo sie sagt, Schatz, ich habe dir dein Lieblingsessen gekocht. Und wenn das dann irgendwie komisch, dann weiß ich, das macht sie nur mir zu gefallen. Aber entweder gefällt sie mir generell oder gar nicht. Das kann sie mit einem Essen nicht wegmachen, wenn sie mir nicht gefällt. Mir hat mal einer gesagt, Liebe vergeht, Hektar besteht. Gott sei Dank habe ich eine Liebesheirat, gell Schatzi? Ich brauche keine Hektar. Ich möchte, dass meine Frau mich liebt. Ich schreibe jeden Tag mit meiner Tochter. Weil ich sie liebe. Jeden Tag. Die kriegt auch Herzlen. Da ist auch der Wettbewerb, wer ist zuerst. Als Vanessa 8 war, habe ich gesagt, ich möchte meine Tochter aufklären über Sexualität. Ich überlasse es nicht der Welt. Ich überlasse es niemand. Ich kläre meine Tochter auf. Ich wusste auch nicht wie, aber Gott hat mir geholfen. Ist das gut?
Ja.
Hab keine Geheimnisse vor deinen Kindern. Und sie werden nie komisch. Vanessa vertraut uns alles an und redet mit uns über alles. Warum? Weil wir investiert haben. Wir haben in ihr Leben investiert, in ihr Herz, in ihre Liebe. Und jetzt ernten wir. Ist das toll? So ist es gut, so ist es sauber. Leider ist die Welt total andersrum, gell? Da ist es komplett anders. Und Leute flüchten sich in die Religion, weil sie meinen, wenn ich jetzt für Gott Leistung bringe, dann gefalle ich ihm. Das gefällt Gott nicht. Gott ist nicht komischer wie wir, sondern Gott liebt dich und er möchte, dass du diese Liebe empfängst, erlebst und dann ist diese Liebe wie Heilung für dich. Wenn Gott etwas heilt, ist es immer ohne Narben. Ich war in den letzten Jahren bereit, meinen größten Feinden zu vergeben, allen voran meinem Vater, ihr kennt mein Zeugnis, um ihm zu vergeben für all das, was er mir gemacht hat und meiner Mutter genauso. Das war kein leichter Prozess, aber es war möglich und ich wusste, ich muss das tun. Ich muss es tun. Und als mein Vater 1990 im Sterben lag, habe ich gewusst, wenn ich ihm nicht vergebe, er wird sterben und er wird in der Hölle landen. Und dann hast du Tom und Jerry auf deinen Schultern. Die eine Stimme sagt, der Drecksack hat es verdient und die andere Stimme sagt, nein, vergib ihm, denn Jesus hat auch dir vergeben. Ist Christsein leicht? Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Christsein ist unmöglich. Aber Sohn sein ist möglich. Sohn bin ich, ob mein Vater gut oder schlecht ist. Ich trage seinen Namen, ich trage seine DNA in meinem Körper. Richtig? Ich bin sein Sohn. Das kann er nicht verleugnen, ich auch nicht. Im Geist ist es genauso. Wenn du wiedergeboren wirst, bist du mit demselben Samen wiedergeboren, wie Maria schwanger wurde. Du musst dich nicht bemühen, Gott zu gefallen. Du hast seine DNA in dir. Das ist der Unterschied. Deswegen brauche ich keine Religion, um Gott zu gefallen. Ich bin schon sein Sohn. Heißt es, dass ich immer alles richtig mache und dass immer alles wohlgefällig ist für den Vater? Nein, das heißt es nicht. Genauso wenig wie meine Kinder immer alles so machen, wie es mir gefällt oder wie ich es gerne hätte. Aber das ist nicht der Punkt. Ich liebe sie trotzdem. Ich liebe sie trotzdem. Halleluja. So, gehen wir weiter. Dann aber fährt er fort. Hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung aufhebt. Haben wir uns das schon angeschaut heute Morgen? Die alte Ordnung ist aufgehoben, um eine neue in Kraft zu setzen. Das habe ich euch mit Amerika erklärt. Du kannst nicht nach Amerika gehen und zum amerikanischen Kopf sagen, im deutschen Gesetz steht es aber so. Sagt er, das interessiert mich nicht. Ich bin einmal ein bisschen zu schnell gefahren auf dem Highway. Da hat mich da einer angehalten und hat mich fast erschossen, weil ich aus dem Auto ausgestiegen bin. Das war keine gute Idee. Und dann hat er mich auf dem Boden, Handschelle, und das war so 50 Grad im Schatten. Der Teer war wunderbar warm, es hat mir richtig gut getan. Und dann holt er mich wieder hoch und dann guckt er mich an und dann sagt er zu mir, this is not the fucking German Autobahn. Das ist nicht die scheiß deutsche Autobahn. Da ich sage, yes, I know, sir. Muss ich immer Sir sagen, dann freut er sich. Why are you speeding? Ich war 5 Meilen zu schnell. Boah, 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 ich habe gerast. Aber das, na, war richtig teuer. Aber ich habe gemerkt, wow, wow. Fahr lieber eine Meile zu langsam wie eine Meile zu schnell. Da ist es halt so. Ja, manche sagen, warum fahren die nicht schneller? Weil es halt so ist. Die wollen das so und dann ist es so. Punkt. Auch wenn es kerzengrad ist und ne, könntest mal kurz deinen Porsche testen, aber es ist nicht dran. Hier bin ich. Bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun, die alte Ordnung aufzuheben und die neue in Kraft zu setzen. Die Juden sind gerade dabei, den neuen Tempel zu bauen. Trump hat gesagt, er wird sie unterstützen. Der Tempel wird bald kommen. Der ist ja schon lang fertig, nur noch nicht zusammengebaut. Und sie wollen wieder Tiere opfern. Weil sie das Neue ablehnen, bleiben sie wo? Im Alten. So, und wenn du jetzt verstanden hast, Christus ist das Gesetzesende, ist alles Opfern von Tieren seit 2000 Jahren dahinfällig. Alles, was die in der Zukunft tun werden, egal wie viele Tiere sie opfern, jetzt gibt es ja die roten Kühe wieder, die nicht mehr als 4 andere Haare haben, andersfarbige, alles umsonst. Warum? Weil das Gesetz und die Opfereien aufgehoben sind mit dem Kreuz, weil es am Kreuz erfüllt ist. Krass, oder? Bist du froh, dass du raus bist aus Religion, raus aus dem Alten, rein versetzt bist in das Neue? Um das Neue in Kraft zu setzen. Christus ist gekommen, um das Neue in Kraft zu setzen. Vers 10. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Sag dir das mal laut. Ich bin ein für alle Mal geheiligt. Wenn jetzt irgendein komisches Gefühl hochkommt, ist irgendwo noch religiöse Geister, die dich packen wollen und dir sagen wollen, aber... Immer wenn ein Aber kommt, das sind die Abergläubigen. Hier steht's, ich sage nicht ich, hier steht's. Das Neue Testament tritt in Kraft, wann? Wenn derjenige, der es geschrieben hat, was ist? Gestorben. Also ist es dein Testament, dein Erbe. Und Christus sagt, du bist ein für alle Mal geheiligt. Wie lange ich, wie viele Jahre ich verbracht habe in der Anfangszeit vom Christsein in Verdammnis, in Verdammnis, in Verdammnis. Dann hatte ich noch liebevolle Christengeschwister, die zu mir gesagt haben, ja, wenn du es jetzt schon wieder gemacht hast, dann ist der Vater im Himmel sauer. Und dann kam noch mehr Verdammnis und noch mehr und dann kamen die Gedanken, ja, dann kannst du ja wieder zurück zu den Rockern. Du kannst wieder zurück in die Welt. Auch schon mal die Emotionen gehabt. Ja, natürlich, weil Christen dir Verdammnis predigen anstatt die Wahrheit. Und warum tun Christen das? Weil sie sich dabei gut fühlen. Immer wenn einer über dich geht und dir Verdammnis bringt, in welcher Form auch immer, gibt es ihm ein gutes Gefühl. Ja, du, die Sonja, die ist so doof, die schafft's nicht. Aber ich bin der tolle Pastor. Ich, mich, mir und meins, meine vier besten Freunde. Verstanden? Und das funktioniert in der Religion wunderbar. Wunderbar. Wenn du dir die Geschichte der Päpste anguckst, guck sie dir lieber nicht an. Ist erstens Zeitverschwendung und zweitens wird es dir schlecht. Wahrscheinlich musst du brechen, wenn du das alles liest, was da alles war. Das hat mit Gott, mit dem Wort und mit dem Reich Gottes nichts, aber auch überhaupt nichts zu tun. Das ist krass, oder? Aber Religion reproduziert sich immer wieder neu. Immer wieder neu, immer wieder neu. Wenn ein Papst hinsteht wie der Letzte, der jetzt verstorben ist und sagt, alle Wege führen zu Gott, dann muss ich sagen, in meiner Bibel steht was anderes. Er trifft sich mit den Buddhisten, mit den Moslems und alle machen eine Weltreligion, freuen sich und alle Wege führen. Hat es Jesus gesagt? Er hat gesagt, ich bin. Als Mose am Dornbusch stand, der gebrannt hat und Gott gesagt hat, ich bin dein Gott. Und dann sagt er ja, wie heißt du, wer bist du? Was hat Gott gesagt? Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Leute, das ist so immens wichtig, dass du das verstehst. Ich bin ist gekommen und ans Kreuz. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was anderes gibt's nicht. Joel Osteen, größte Gemeinde in Amerika, sitzt im Fernsehstudio bei Oprah Winfrey vor ein paar Jahren und sie fragt ihn ganz konkret, ist Christus der einzige Weg? Ja, wenn einer schon so anfängt, auf Wiedersehen, ciao, renn raus aus seiner Gemeinde, egal wie groß die ist. Die Größe oder Anzahl von Nachfolgern heißt nicht, dass du richtig bist. Jesus hatte wenige. Als er gesagt hat, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, sind sie alle weg. Und hat er die 12 gefragt, wollt ihr auch noch gehen? Lauf weg. Jesus ist der Weg. Und wenn ich hier anfange, so zu predigen, dann lauf auch weg. Amen. Zeig mir mal einen Pastor, der dir das sagt. Die sagen alle, du musst hier bleiben. Du bist noch nicht gut genug. Du bist noch durch die Schritte der Heiligung. Leute, ich habe Seminar über Seminar mitgemacht. Die 25 Wege zur Heilung, die 83 Wege zur Errettung und was weiß ich. Hey, die Bibel ist ganz einfach. Komm zu mir, nimm mich an und dann bin ich dein Herr. Ein für alle Mal. Leute, das ist zu gut, um wahr zu sein, oder? Ein für alle Mal. Aber es ist so, es ist wahr. Vers 11. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals, niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Nur bedecken, das haben wir geklärt. Vers 12. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechte Seite gesetzt. Jesus sitzt auf dem Ehrenplatz zur Gottes rechten Seite. Jetzt verstehst du auch, wenn sich jemand sitzt, arbeitet er nicht. Jetzt die Christen beten den ganzen Tag, Herr Jesus, mach dies, mach das. Und Jesus sagt, ich arbeite nicht, ich sitze. Er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Jetzt kannst du 100 Jahre beten und sagen, Jesus, mach. Was wird er dir sagen? Mach du. Leg du den Kranken die Hände auf. Bete du für die Kranken, bete du für die Verlorenen, geh du zu den Verlorenen. Seht ihr, wie pervers Religion ist? In Spanien gibt es eine katholische Sekte, die peitschen sich wie die Moslems, bis das Blut spritzt. In den Philippinen lassen sie sich live echt an ein Holzkreuz nageln und denken, Gott freut sich. Sie machen allen möglichen Mist, was nichts mit Christus zu tun hat. Verstanden? Religion, nochmal, Religion ist immer ohne Christus. Wenn du auf Religiöse triffst, die werden mit ihrem Mund nie von Jesus reden. Die reden immer von ich, mich, mir und meins. Was sie leisten, was sie tun, was sie gemacht haben. Und genau das ist das, warum die Christenheit so ekelhaft ist da draußen für die Verlorenen. Nicht, weil das Evangelium gepredigt wird, Christus liebt dich, so wie du bist. Er möchte dich verändern, aber er liebt dich momentan, jetzt, aktuell, so wie du bist. Nein, ihnen wird gesagt, du musst dich heiligen, du musst dich reinigen und so weiter. Wir hatten hier mal eine Prostituierte. Ja, wie kommt die rein? Die sieht aus wie eine, ist ja klar. Dann hast du alle möglichen Männer hier. Drei davon. Dann die anderen. Und dann hast du alle, du hast alles immer. Und nach dem Gottesdienst kamen welche zu mir und gesagt, Thomas, du musst dringend mit der reden. Die muss einen kürzeren Rock anziehen. Habe ich gesagt, nee, muss sie nicht. Wenn dich der kurze Rock stört, wo guckst du hin? Was ist in deinem Kopf für ein Spielfilm? Hast du für sie gebetet, als sie da an der Reihe saß? Nö. Das war mir schon klar. Und dann habe ich gesagt, wenn der Heilige Geist sie berührt, wird er sie überführen. Und sie wird sich schämen in diesem kurzen Rock. Und sie wird nächste Woche einen längeren anhaben. Und wenn das der Heilige Geist tun kann, wird die Person weder verletzt sein, noch unter Druck, noch kommt sie in Religion. Und ich glaube, dass der Heilige Geist in der Lage ist, besser als jeder Mensch, uns zu korrigieren. Aber Religion wird dich sofort korrigieren. Viele Gemeinden und Kirchen sind heute so gestrickt, dass wenn Leute kommen, dann müssen die sich erstmal benehmen und gesund sein, bevor sie in die Gemeinde kommen. Nee, die Kranken kommen hierher. Die Kaputten, die Zerstörten, die Verrückten, die Vertreten, die Verbogenen, die Sünder. Und hier muss Heilung sein, hier muss das Wort Gottes sein, hier muss Jesus sein. Das Erste, was ein Sünder erleben muss, ist zu begreifen, Gott liebt mich. Alles andere kommt danach. Die brauchen nicht Religion und nochmal Druck. Ich kenne so viele Zeugnisse von Leuten, die zurück in die Welt sind, weil sie gesagt haben, in der Gemeinde hatte ich nur Druck. Nur Angst und Druck. Ja klar, so wie man es lernt, so gibt man es weiter. Wenn das dort so gelehrt und gelebt wird und du nichts anderes kennst, die Freiheit nie geschmeckt hast. Wisst ihr, dass manche Tiere im Zoo, wenn du da das Gitter aufmachst vom Käfig, die kommen gar nicht raus. Die sind schon so im Kopf. Ich habe ein Lebenszeugnis gehört von einem, der fast sein ganzes Leben im Gefängnis war. Dann haben sie ihn begnadigt rausgelassen. Dann war er draußen und hat gesagt, ich finde mich hier nicht zurecht, ich will zurück in meine Zelle. Haben die gesagt, das geht nicht. Dann hat er eine Bank überfallen und selbst die Polizei gerufen. Dann wurde er wieder verurteilt und durfte wieder in seine Zelle. Wenn du das, da kann man lachen. Er wurde zu der Zelle. Nicht die Zelle hat er verändert, sondern die Zelle hat ihn verändert. Und so ist Religion. Religion ist wie eine Zelle. Weißt du, was Jesus macht? Jesus, wenn er in das Leben von Menschen kommt, der schließt die Tür auf, macht die Tür auf und sagt, aber rauskommen musst du selber. Leute, wenn ich mit Hells Angels zu tun habe, mit Prostituierten oder sonstige Leute, die voll aus der Szene sind, das ist so leicht, mit denen zu arbeiten, so leicht. Das klappt nicht immer beim ersten Mal, aber sobald die eine Berührung hatten von Gott, sind die verändert für immer. Streit und den größten Ärger und was mich die letzte Nerv kostet, ist mit den Religiösen. Weil jeden Satz, den du ihnen sagst, ist aber. Da wirst du wahnsinnig im Kopf. Ich habe auch keine Lust mehr, mit solchen Leuten meine Zeit zu verschwenden. Da gibt es andere, die wollen. Das ist wie derjenige, der einen Führerschein macht. Der anfängt in der Fahrschule, ist der beste Fahrschüler. Weil der Fahrlehrer lernt es ihm genau so, wie es sein soll für die Prüfung. Der aber schon ein Jahr lang schwarz gefahren ist heimlich, der hat sich alles antrainiert, was man nicht macht. Jetzt muss der Fahrlehrer, bevor er ihm lernen kann, was richtig ist, erstmal abtrainieren, was falsch ist. Und so sind die Religiösen. Gott muss denen erstmal abtrainieren, was falsch ist, um ihnen das richtige Fahren zu lernen. Das wollen die aber nicht. Die sagen, ich bin seit einem Jahr gefahren, ich habe keinen Unfall gehabt, mich hat keiner erwischt, ich kann das. Ich weiß, wie es geht. Ja, dann viel Spaß, aber raubt mir nicht meine Zeit. Wir wollen die Wahrheit, wir wollen die Wahrheit. Und die Wahrheit macht uns frei. Halleluja. Und wartet, und jetzt kommt ein interessanter Vers, das gleiche machen wir nämlich auch. Und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Und es kommt bald, der Teufel ist sehr nervös. Wenn du siehst, was in Hollywood läuft und überall auf der Welt, was so abgeht, der Teufel ist sehr nervös. Er weiß, seine Zeit läuft aus. Seine Zeit läuft aus. Gott schuf die Erde in wie vielen Tagen? Sechs Tagen, und am siebten Tag hat er geruht. So, 4000 Jahre vor Christus, 2000 Jahre danach sind wie viele Jahre? Wer weiß es? Ihr seid gut in Mathe. So, wir sind unmittelbar vor dem tausendjährigen Friedensreich, was kommen wird. So, und der Teufel weiß, er wird dann in die Hölle geworfen. Ja, und er weiß, dass das kommt. Ich habe festgestellt, der Teufel glaubt mehr an das Wort Gottes als die meisten Christen. Er nimmt es ernst, was Gott gesagt hat. Weil er weiß, dass Gott nicht lügt und dass er nicht zweifelt und nicht sagt, oh, was interessiert mich mein blödes Gerede von gestern. Gott sagt, was er meint, und er meint, was er sagt. So, und wir warten auch, und es wird bald kommen. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen. Seht ihr das? Mir hat mal einer gesagt, ja, wenn durch Adams Sünde alle Menschen verloren sind, warum sind dann durch Jesus sein Werk am Kreuz nicht alle errettet? Weil die das nicht wollen. Weil sie nicht wollen. Hier steht, wer sich erretten lassen will, wer das möchte, wer sich heiligen lassen will. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und das beginnt mit der Bekehrung. Völlig und von immer von ihrer Schuld befreit. Pass auf mit Religiösen, die sagen dir, wenn du heute gesündigt hast, musst du heute Buße tun. Und dann kannst du Diskussionen anfangen. Und ihnen sagen, die Sünde, die ich morgen begehen werde, ist heute auch schon vergeben. Das stimmt nicht. Und dann kannst du anfangen zu streiten. Wenn die Sünde, die ich morgen tue, wenn ich morgen noch erlebe, heute bezahlt ist und es nicht stimmt, müssen wir morgen ein Kreuz aufstellen. Weil dann müssen wir Jesus wieder kreuzigen. Entweder hat er vor 2000 Jahren für alle Sünde bezahlt, dann ist auch die morgen dabei. Oder ich muss Jesus wieder kreuzigen, damit er nochmal für mich opfert und stirbt. Das haben wir aber geklärt in ein paar Versen davor. Ein für alle Mal. Merkt ihr, wie wichtig das ist? Ihr müsst euren Glauben haben auf Grundlage des Wortes Gottes. Und dann könnt ihr mit denen diskutieren, sagen, hier, lest mal, was hier steht. Ein für alle Mal. Das heißt nicht, dass Gott Sünde gut heißt. Oder dass Gott sagt, ja, sündige fröhlich weiter. Das sagt die Bibel mit keinem Vers. Aber ich werde morgen sündigen. Selbst wenn ich eine Geschichte von früher erzähle und habe sie nicht mehr richtig auf dem Bildschirm und sage, ach, ich glaube, der war damals 20 und der war aber 19, da habe ich gelogen. Aber nicht böswillig. Aber es ist Sünde vor Gott. Verstanden? Aber es ist bezahlt. Wir denken ja immer an irgendwas, was wir tun. Und manchmal sind auch Sünden das, was wir nicht tun. Halleluja, Vers 15. Wir haben nur noch ein paar Verse, gleich haben wir es geschafft. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist in der Schrift, heißt es nämlich zunächst, der künftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, der neue Bund, der alte Bund, das alte Testament ist aufgelöst, weil was begonnen hat? Der neue Bund mit dem neuen Testament. Wird so aussehen, sag meinem Herrn, meine Gesetze werde ich in ihr Herz legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Schon mal erlebt, seit du wiedergeboren bist, dass Sündigen nicht mehr Spaß macht, dass es nicht mehr dasselbe ist, dass danach, man merkt, das ist nicht mehr meine Welt. Besaufen ist nicht mehr meine Welt, Drogen ist nicht mehr meine Welt, Lügen ist nicht mehr meine Welt, Betrügen ist nicht mehr meine Welt. Schon mal erlebt? Immer wieder erlebe ich an Kassen, dass ich 10 Euro gebe und die Kassiererin will mir auf 100 rausgeben. Ich erlebe das immer wieder. Ich grinse mir mittlerweile einen, weil das ist ein Spielchen. Wie ist Gottes Rechnung? Wenn ich 100 Euro stehle, wie viel muss ich zurückgeben? 700. Die Bibel sagt siebenfach. Die Menschen kapieren das nicht. Die denken, oh, die dumme Nuss hat mir, oh. Nee, hat sie nicht. Du bist ein Betrüger, weil du es gemerkt hast. Wir gehen sogar zurück. Neulich, gell, waren wir einkaufen, waren Sachen noch im Korb unten drin, hat die Verkäuferin nicht gesehen, wir auch nicht. Ich sag, Berg, geh rein, bezahl's. Ja, Sie sind ja ehrlich, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Was die erlebt oder nicht, ist mir egal, das hat mit mir nichts zu tun. Ich muss vor Gott stehen und Rechenschaft geben, nicht die. Verstanden? Und was du unrechtmäßig nimmst, wirst du siebenfach bezahlen. Das ist eine schlechte Rechnung. Und was der Teufel dir klaut, muss er dir auch siebenfach zurückgeben. Das ist eine gute Rechnung für dich. Aber wenn du es in der Hand hast, bleibe ehrlich, bleibe treu. Gott ist dein Versorger. Amen. In dein Innerstes hat er es reingeschrieben. Dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott nicht mehr an deine schlechten Sachen denkt. Warum? Weil du von einem Fremden zum Sohn geworden bist, zur Tochter. Du bist jetzt Family, Family Matters. Ein guter Papa, und Gott ist ein guter Papa. Du gehst hin und sagst, Papa, du hast mir dein Auto ausgeliehen. Der Kotflügel sieht ein klein wenig anders aus jetzt, wie wo ich losgefahren bin. Wenn du einen schlechten Papa hast, dann sieht dein Gesicht anders aus, wie wo du losgefahren bist. Ist ein bisschen geschwollen, das Auto ein bisschen eingedrückt. Wenn du einen guten Papa hast, geht er raus, sagt, ja, kann passieren, kriegen wir hin. Leute, dass ich sowas mal predige. Mein Vater kam von der Arbeit nach Hause, hat mich blutig geschlagen. Dann habe ich gefragt, warum, habe ich gleich nochmal gekriegt. Ich wurde halt so zusammengeschlagen von meinem Vater und von meiner Mutter, dass ich aus den Augen, aus der Nase, aus dem Mund und aus den Ohren geblutet habe. Und das fast tagtäglich. Meine Mutter hatte so einen großen Rührlöffel gehabt, den hat sie mehrfach an mir abgehauen und gleich den nächsten gekauft. Ein Teppichklopfer hatten wir. Kennt ihr das noch, Teppichklopfer? Jeden Tag. Ich habe nicht am Anfang nicht verstanden, dass Gott mich liebt, weil ich überhaupt nie verstanden habe, was Liebe ist und überhaupt nie verstanden habe, dass irgendjemand es gut mit mir meint. Alles war Manipulation. Es war ein sehr langer Weg für mich, mit Gott zu gehen. Und heute darf ich darüber predigen. Einer bezahlt den Preis, einer weint die Tränen und der Nächste profitiert davon. Alle in der Bibel haben Tränen geweint. Alle. Aber am Ende geht es bei allen gut aus. Jesus hat gesagt, ist niemand verloren, außer der Sohn des Verderbens, Judas Ischariot. Aber für uns geht es gut aus. Warum? Weil Gott auf unserer Seite ist. Wie oft haben mir Religiöse Angst gemacht am Anfang, wo ich sage, hey, ich habe noch die Sünde, ich werde nicht frei, ich weiß nicht, wie soll ich das schaffen. Und ich wusste doch nichts von Glauben überhaupt. Wenn du aus der Welt kommst, gell, manche von euch sind auch aus der Welt gekommen, dann weißt du es doch nicht anders, aber du darfst gehen. Der Weg ist das Ziel. Gemeinden muss liebevolle Kinder für den Vater produzieren, nicht religiöse Spinner, die den anderen noch mehr Gesetze auflegen. Das haben wir schon genug in dieser Welt. Gott ist Liebe und wenn das sich manifestiert, dann macht Christsein und Glauben richtig Spaß. Ich lese gerne im Wort, weil es mich auferbaut, weil es wie die Steckdose für mein Handy ist, wo mein Akku geladen wird und ich gucke drauf, sage, oh, 100%, super, hebt ihr den ganzen Tag. So geht es mir im Geist auch. Ich gehe in die Gegenwart Gottes, bete, weil ich Lust dazu habe, nicht weil ich muss. Oder weil ich dem Papa erzähle, ich bete ganz oft auf der Toilette. Wenn ich das Pastoren erzähle, oh Bruder, oh, oh. Dann sage ich denen, Jesus musste auch aufs Klo. Oh, oh. Da drehen die durch in ihrem religiösen Wahn. Aber so ist es. Er war aus Fleisch und Blut ein Mensch wie wir. Ich gehe stark davon aus, wenn er gegessen hat, musste er auch auf die Toilette. Und ich bin auch sicher, der hatte keinen Rexona. Wenn die durch die Walachei liefen da in Israel, da war es schon recht warm. Wo ist denn Jesus? Ah ja, ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Ja, er war ein Mensch wie du und ich. Warum kam er denn in diese Welt? Um uns zu zeigen, wie man lebt und dass der Vater Familie will. Viele haben das nicht verstanden. Petrus nicht, andere nicht, erst danach. Aber sie haben ein gutes Ende genommen. Sie sind den Weg mit dem Herrn gegangen. Und wir machen das auch, oder? Ich werde nie mehr an ihre Sünden gedenken und dem Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Also gibt es keine Strafe mehr. Wenn der oberste Richter keine Anklageschrift mehr hat, weil die am Kreuz hängt, wie viel Strafe bleibt für uns? Nichts. Sagt es dem Teufel, wenn er nächstes Mal kommt und sagt, oh, das ist schon wieder gemacht. Ja, ich weiß, es war nicht gut, es tut mir auch leid, aber mein Herr hat dafür bezahlt. Amen. Nochmal, es ist nicht der Freibrief zum Sündigen, das habe ich mit keiner Silbe hier gesagt oder erlaubt. Aber wenn du fällst, steh auf, schüttel den Staub ab, geh zum Herrn und geh weiter. Wo aber die Sünden vergeben sind, Vers 18, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Merk dir diesen Satz, lass dir ein Tattoo machen, schreib es auf die Stirne, nee, das mag, ja. Mach es dir auf den Arm, ist vielleicht besser, sonst kriegen die Religiösen wieder ein. Lies es ganz langsam mit mir. Nimm es auf wie ein Schwamm heute Morgen, wie ein trockener Schwamm Wasser. Wo aber die Sünden vergeben sind, bei wem sind sie vergeben? Bei dir und bei mir. Ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Ich rede nicht nur das Opfern von Tieren, sondern ich rede davon, dass du Zeit verschwendest mit Leid, wo es dir nicht gut geht, weil du denkst, ich habe es wieder gemacht, jetzt muss mir es 3 Tage schlecht gehen. legt es schnell ab. Es gab eine Zeit, da habe ich 3 Monate gebraucht für Vergebung, dann 3 Wochen, dann 3 Tage, dann 3 Stunden und heute brauche ich nicht mal mehr 3 Sekunden. Warum? Weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Wenn du mit religiösen Christen zu tun hast, die sagen, ich bin krank, weil Gott will mir das zeigen. Dann sage ich immer, finde ich gut, genieß deine Krankheit, nerv mich nicht. Oh, du bist aber lieblos. Nee, ich bin nicht lieblos. Ich lasse mich auf dein dummes Geschwätz nicht ein. Verstanden? Wenn Gott jemand eine Krankheit gibt, dann muss die doch genießen. Ich frage dann immer, ihr wisst es, ich frage immer, nimmst du Schmerzmittel? Ja klar, sei das ist Blasphemie, ist Gotteslästerung. Du kannst ja kein Schmerzmittel nehmen, wenn Gott dir die Krankheit gegeben hat, dann gibt er dir auch die Schmerzen dazu. Dann musst du die doch genießen. Warum nimmst du Schmerzmittel? Das ist doch Blasphemie. Dann macht so, da rattern ein paar Zähnchen. Sei, du musst mal was zu Ende denken, was du hier von Stuss von dir gibst. Gott gibt nur, was er hat. Hat Gott Krankheit?
Nein.
Man kann auch keine verteilen. Ich hasse Religion. Du auch?
Ja.
Wahrheit macht frei. Religion knechtet und bindet. Jede Krankheit, die auf einen wiedergeborenen Christ kommt, ist illegal. Ist illegal. Das Dumme ist nur, dass wir mit den illegalen Sachen leben und sagen, ja, meine Mutter hatte Brustkrebs, die Oma hatte Brustkrebs, vielleicht kriege ich es auch. Was wirst du kriegen? Wenn du Diagnose vom Arzt hast, ein Arzt ist kein Prophet und nicht das Wort Gottes. Der Arzt kann sagen, wir haben da Flecken gefunden. Dann sagst du, ja, das mag sein, aber mein Erlöser lebt. Die Schuld ist bezahlt für jede Krankheit und ich werde keinen Brustkrebs bekommen und ich werde nicht daran sterben. Ich kenne hunderte Zeugnisse von Frauen, von Männern, die das genau so erlebt haben, sind das nächste Mal zum Arzt, nochmal Mammographie oder was auch immer und der Arzt sagt, ja, komisch, wir finden keine Flecken mehr. Nicht komisch, es ist Glauben, Glaube in Aktion, der dem Teufel sagt, du bist illegal. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, wo du tiefer reinwächst und reinwächst und reinwächst und sagst, Teufel, verschwind. Mein Knie ist wieder pfenniggut. Vor 2 Sonntagen habe ich Knieschmerzen gehabt wie Sau. Ich bin hier so halber, aber ich zeige das nicht und ich gebe dem Teufel keine Ehre. Ich sage nicht, Teufel, lass mir Knie ein, dann kann ich heute nicht predigen. Es gibt immer tausende Gründe, warum du nicht in die Gemeinde kommst. Es gibt aber nur einen Grund zu kommen, das ist Liebe und Gehorsam. Das ist die Entscheidung, die du triffst in deinem Leben und es kann niemand für dich übernehmen. Du triffst die Entscheidung. Ob du in der Religion bleibst oder weg von Gott oder frei wirst und sagst, Christus hat mich frei gemacht zu jedem guten Werk. Christus hat mich frei gemacht zu jedem guten Werk. So, ich gebe euch noch ein paar Punkte mit. Es passiert viel. Ich habe mich entschieden, ab und zu gebe ich euch ein paar News, die nicht so in den Nachrichten kommen, damit ihr checkt, in welcher Zeit wir leben, was abgeht. Wisst ihr, dass wir mittlerweile in Deutschland knapp 20 Millionen Moslems haben? Der Heilige Geist hat mir letztes Jahr eine Zahl gegeben. 13 Millionen kamen von Syrien hierher. 13 Millionen. Offiziell sind es viel weniger. Plus die 6,5-7 Millionen Türken, die wir hier haben, sind 20 Millionen Moslems. Das heißt, jeder Vierte ist ein Moslem. Und wenn du die Geschichte des Islam studierst, und ihr wisst, wir haben das Islamseminar hier gehabt, dann siehst du, sobald sie die 50% erreichen, und das dauert nicht mehr lange, weil die haben eine Mordsgeburtenrate, dann übernehmen sie das Land. Und dann ist Schluss mit lustig. Du hast nur 3 Möglichkeiten. Du zahlst die Kopfsteuer, das heißt, du zahlst Steuer, damit du am Leben bleiben darfst. Du konvertierst zum Islam oder sie bringen dich um. Dazwischen gibt es nichts. Und jeden Tag landen in Deutschland Flugzeuge aus Afghanistan und jetzt mittlerweile auch aus dem Gazastreifen. Die importieren die Terroristen hierher in einem Tempo, wo es einem schwindelig wird. Ja, das musst du wissen. Damit du weißt, in welcher Zeit leben wir. Und dann wird den ganzen Tag in den Nachrichten berichtet, die Gefahr von rechts, die Gefahr von rechts, die Gefahr von rechts. Die AfD ist gesichert rechtsextrem. Ist sie nicht. Weil der Direktor jetzt gesagt hat, es stimmt gar nicht. Habt das mitgekriegt? War nur einmal kurz eine Nachricht, aber dass sie gesichert rechtsextrem ist, kommt dauernd. Nimm alles, was in den Nachrichten kommt und denke das Gegenteil und du weißt, was die Wahrheit ist. Nochmal, alle Fernsehsender und alle Zeitungen gehören 7 Familien. Alle auf der ganzen Welt, ohne Ausnahme. 7 Familien entscheiden, was du glaubst, was du zu hören und zu sehen bekommst. Interessant, gell? England hat jetzt ein Gesetz erlassen, du darfst nicht mehr das Evangelium predigen in England, du darfst keine Menschen mehr auf der Straße heilen, kein Evangelium mehr predigen, kriegst du bis zu 2 Jahre Gefängnis. Das Gesetz ist jetzt durch. Könnt ihr euch erinnern, vor 2 Jahren ungefähr, glaube ich, ist es ja, habe ich euch gesagt, dass das in der Mache ist. Jetzt letzte Woche ist es beschlossen. Du darfst rufen, Allahu Akbar, aber du darfst nicht sagen, Jesus Christus ist der Herr. Seht ihr, in welcher Zeit wir leben? Ich muss euch das sagen, weil das kommt bei uns wahrscheinlich auch. Dann, letzte Woche hat Mercedes-Benz, Audi und BMW sich komplett aus dem Amerika-Geschäft von heute auf morgen zurückgezogen. Trump hat 200% draufgehauen, das macht keinen Sinn mehr. Mercedes war jetzt fast 100 Jahre in Amerika als Anbieter tätig. Und ihr müsst verstehen, was da abgeht. Der Audi-Chef hat gesagt, es ist existenzbedrohend für Audi. Wir haben hier in Neckarsulms Audi-Werk. 15.000 Menschen arbeiten da, 15.000 Familien, die da dranhängen. In Amerika dasselbe. Die Arbeiter wurden von heute auf morgen über Nacht entlassen, der Großteil. Könnt ihr selber googeln, wenn es euch interessiert. Universitäten haben Geld bekommen von diesen Autofirmen, weil sie Ingenieure herangeführt haben, die dann zu BMW, zu Audi oder zu Mercedes sind. Mercedes und BMW hat 2 Autowerke in Amerika. Die wurden von heute auf morgen geschlossen. Warum? Weil Trump sagt, die werden da nur zusammengebaut. Das zählt nicht als made in USA. Egal wie, egal wo, es geht mir auch nicht um Trump. Ich sage euch nur, was abgeht, wie das rapide zerstört wird, alles, was über Jahrzehnte aufgebaut worden ist. Okay? Dann unser Merz, unser neuer Kanzler, hat gesagt, ihr könnt selber googeln, er möchte, hör gut zu, dass Öl, Heizöl und Benzin so teuer wird, dass niemand mehr mit Öl heizen kann und niemand mehr einen Verbrenner fahren kann. Das hat er gesagt, der ist ja schlimmer als Baerbock und der Habeck. Sagt er im Fernsehinterview, ganz frei. Ich meine, der sagt viel dummes Zeugs, aber man muss gucken. Interessant. Der ist gewählt. Eigentlich müsste eine Regierung die Energieversorgung sicherstellen für die Bevölkerung. Dafür wurden sie gewählt. Und nicht dagegen zu gehen. Aber wir leben in der Endzeit. Ihr versteht schon, was läuft. Dann die Lagarde, die kennt ihr ja, die Präsidentin von der Europäischen Zentralbank, die hat ja mehrere hunderttausend, wenn wahrscheinlich sogar Millionen unterschlagen, die kommt nicht ins Gefängnis, die ist immer noch in Amt und Würde. Wisst ihr, was jetzt gesagt hat, letzte Woche? Der Plan, den sie haben, ihr wisst ja, Endzeit, Illuminaten und so weiter, sie haben eine Deadline, Dezember 25. Dezember 25 haben sie eine Deadline. Und dann sagt sie ein paar andere Sätze, aber du musst alles anhören, damit du verstehst, was sie eigentlich sagt. Und Gott zwingt die dazu, alles zu sagen, was sie vorhaben. Der Teufel muss auch immer sagen, was er vorhat, weil Gott ihn dazu zwingt. Die Menschen können dann überlegen, glaube ich das oder ist es Humbug? Und sie sprach dann von einem Blackout, der kommt. Ihr wisst, was das heißt, Stromausfall. Wisst ihr, was los ist, wenn der Strom ausfällt? Sagen wir mal, eine Woche ist kein Strom hier. Keine Alarmanlage funktioniert in keiner Bank. Die Leute werden die Supermärkte plündern. Die werden sich gegenseitig totschlagen. Die wollen Chaos. Ich sage nicht, dass das kommt, versteht mich richtig. Ich sage euch nur, was sie gerne machen würden. Wie weit Gott es zulässt, wie weit es kommt. Wenn du da nicht deinen Glauben gebaut hast, dann wird es aber wackelig auf den Beinen, gell? Aber da darfst du auch wissen, Gott lebt in dir, der in dir lebt, ist stärker als der in deiner Welt ist. So, letzte Woche hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, beschlossen, den Pandemievertrag. Alle Länder dieser Welt, bis auf die USA, haben unterschrieben. Und jetzt muss es noch in ein Nationalgesetz umgewandelt werden. Das heißt, hört gut zu, die nächste Pandemie, die kommt, ich habe euch bei Corona gesagt, wenn ihr euch erinnert, es war nur die Generalprobe. Die nächste Pandemie, die kommt, kann die WHO weltweit die Pandemie ausrufen, ohne diese Nationalstaaten zu fragen, ob sie mitmachen oder nicht, wenn die den Vertrag unterschrieben haben. Hörst du davon groß was in den normalen Nachrichten? Nichts, nur ganz kurz und dann ist es wieder weg. Ne? Aber mich interessieren diese Dinge. Dann hat jetzt unser Merzilein hat eine Panzerbrigade in Litauen eingeweiht. Deutsche Panzerbrigade in Litauen. Ich glaube, wir sollten den Russen die Hand zur Freundschaft reichen und nicht diese Scheiße, die gerade läuft. Es regt mich richtig auf, aber die spielen Krieg. Auch das steht in Matthäus 24. Ihr werdet hören von Kriegs- und Kriegsgerüchten. Aber Leute, was haben die vor? Was haben die vor? Die haben was vor. Wie weit nochmal, wie weit Gott das alles zulässt, steht auf einem anderen Stern. Wir haben mittlerweile in Deutschland jeden Tag 300 Messerattacken von Moslems. Jeden Tag 300 Messerattacken. Ich glaube, dass das viel mehr sind, aber das ist das, was offiziell gesagt wird. Ich denke, es ist viel mehr und es wird noch mehr werden. Der Teufel schürt hier Angst und Furcht. Bis die Leute an den Punkt kommen und sagen, okay, dann werde ich halt Moslem, dann habe ich meine Ruhe. Nee, da hast du nicht deine Ruhe, dann fängt es erst an. Weil dann hast du dem Feind die Tür geöffnet. Ja? So, ihr kennt ja alle Bill Gates, Microsoft-Gründer. Der ist weder Arzt noch Forscher noch irgendwas, der hat keinen Abschluss in diese Richtung. Spielt sich aber auf als der Menschheitsgönner schlechthin, der alles weiß. Sitzt im Fernsehstudio und sagt, wir müssen die Menschen alle impfen. Ich habe euch ja letzte Woche gesagt, mittlerweile wird ein Neugeborenes mit 20 Impfungen übersät. Ein Neugeborenes, 20 Impfungen, die sind wahnsinnig. Und dann ein paar Sätze weiter sagt er, wir müssen die Bevölkerung, die Menschheit reduzieren. Ein Schelm, wer jetzt einen Zusammenhang vermutet. Offiziell sind in Deutschland 1,1 Millionen Menschen an der Corona-Impfung gestorben. Aber die Dunkelziffer ist garantiert viel höher. Und die krank sind, noch höher. Also das Nächste, was kommt, das wird kommen, die planen das alles und die reden frei darüber. Ne? Man muss es sehen. Und der Chef der WHO ist ein Satanist. Ein Freund von Bill Gates. Bill Gates, das Tor. Ich frage mich nur, in welche Richtung das Tor geht. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht so lange Regengesichter. Ich sage euch nur, was abgeht. Und ich sage euch dazu, das geht alles ab. Der Teufel plant, seine Zeit läuft aus. Aber Jesus ist immer noch derselbe. Er ist immer noch in Kontrolle, er ist immer noch Herr. Und dein Glaube ist immer noch derselbe. Aber uns läuft ein wenig die Zeit aus, dass wir noch Spielchen spielen können und uns beleidigte Leberwurst fühlen. Und die Schwester hat mich Sonntag wieder komisch angeguckt. Leute, die Zeit ist vorbei. Wenn du dich wirklich darauf vorbereiten willst, dann gehöre zu den 10 Jungfrauen, wo 5 klug sind und 5 töricht. 5 Kluge, die Öl sammeln für ihre Lampen, wenn es finster wird. Und es wird bald sehr finster werden. Wenn Blackout ist, ich erwarte, dass mein Licht trotzdem leuchtet. Und die Nachbarn kommen und sagen, wieso hast denn du Strom? Sag ich, weil ich oben angeschlossen bin. Ich erwarte Wunder. Ist Gott ein Gott der Wunder? Amen. Er ist ein Gott der Wunder. Und das ist cool. Ich weiß von einer Gruppe Jugendliche hier aus Heidelberg, die sind auf eine Konferenz gefahren, lagen mit dem BMW auf der Autobahn, Motorschaden. Motorschaden. Riese Öllache unter dem Auto. Dann haben sie gebetet und gesagt, Gott, mach was. Da kam ein Mann, ein Engel, hat auf den Motorhaube gefasst, hat gesagt, jetzt könnt ihr wieder fahren. Dann haben sie das Auto angemacht, lief das Auto wieder. Halleluja. Gott ist ein Gott der Wunder. Ich könnte stundenlang weiter erzählen, was da alles passiert auf der Welt. Das hörst du natürlich nicht in den normalen Nachrichten. Gott ist gut. Wir haben nicht viel Wunder, weil wir sie nicht brauchen. Aber wenn die Zeit kommt, wo wir Wunder brauchen. Wenn ich mir kein Heizöl mehr kaufen kann oder meinen Tank, dann fahre ich auf Reserve. 2014 bin ich arbeitslos geworden. Ich hatte von heute auf morgen kein Geld. Ich konnte mich auch nicht arbeitslos melden. Das ist eine andere Geschichte. Ich war da Co-Pastor. Alle krumme Touren gelaufen. Ich hatte von heute auf morgen kein Geld. Bärbel war mit Sammy Heilbronn in der Kinderklinik. 2004. Ja, was habe ich gesagt? Oh, sorry, 2004. Merkt ihr, was das gut ist, eine Frau zu haben? Die passt auf. Und das ist gut so. 2004. Ich hatte kein Geld zum Tanken. Ich bin eine Woche mit dem leeren Tank nach Heilbronn ins Krankenhaus und zurück. Ich habe kein Geld gehabt für die Parkuhr. Ich habe immer wieder Geld geschenkt gekriegt von Leuten. Oder ich gucke in meinen Geldbeutel, es sind da 5 Euro drin in Münzen. Wo kommt das her? Der war lauter leer. Wir hatten nichts mehr. Ich habe gesagt, Gott, du musst ein Wunder tun, ich kann nicht ins Krankenhaus fahren. Das Auto lief und lief und lief mit dem leeren Tank. Schade, das hat irgendwann aufgehört. Aber Gott hat gewusst, jetzt hast du wieder Geld, jetzt geht's weiter. Ich habe schon viele, viele Wunder erlebt. Dann, wenn du sie brauchst, sind sie da. Amen. Gott kommt spätestens mal ist. Halleluja. Amen. So, wir danken dir, Papa, für das Wort. Danke, dass du unseren Glauben baust. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du jetzt auch mit uns bist beim Essen, in der Gemeinschaft. Danke, dass du jeden Einzelnen heute abgeholt hast. Vater, ich bete, dass das Wort sich verfestigt in jedem Einzelnen. Dass du durch deinen Heiligen Geist die Menschen daran erinnerst, was du uns heute nochmal groß gemacht hast. Dass das Wort lebendig ist und schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Es trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Und danke, dass du heute Seele und Geist, Glauben und Religion getrennt hast, Teufel und Jesus getrennt hast. Und dass es uns immer klarer wird, was du für ein gewaltiges Erbe für uns hast, wie wir heute Morgen gesungen haben. How sweet it is to trust in Jesus. So süß wie es ist, so wunderbar wie es ist, in Jesus zu vertrauen oder an Jesus zu glauben. Danke, Herr, dass du mit uns bist. Und danke, dass wir dir dir vertrauen dürfen. Du bist der Einzige, der absolut vertrauenswürdig ist. Und danke, dass du beweist, was du bekommen hast. Danke, dass du dem Vater Familie präsentiert hast mit mir. Danke, dass ich jetzt dazugehöre. Danke, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Und danke, dass mein Glaube immer stärker wird und nicht schwächer. Danke, dass mein Vertrauen immer größer wird und nicht weniger. Danke, dass ja all das, was ich von dir erwarte, immer mehr wird und nicht weniger. Halleluja. Jesus, du sagst, in der Welt wird es finster, aber die kleinste Kerze Gottes brennt heller als das, die ganze Finsternis dieses Universums. Und danke dafür, dass mein kleines Licht, hell und hell und hell und hell brennt. Und danke, dass noch viele Menschen errettet werden. Vater, wir beten für eine Ernte in diesem Land. Gegen alle Unkenrufe, gegen alles, was der Teufel tut, gegen alles, was er sagt und alles, was er plant. Erwecke noch Menschen. Herr, sende du Schnitter in die Ernte, dass Menschen errettet werden und dass die hierher kommen, hier die Liebe Gottes erleben und nicht Religion. Dass sie spüren, dass es hier echt ist, dass es um dich geht und nur um dich alleine und sonst um nichts. Halleluja. Und wir danken dafür, dass du uns damit hineinnimmst und uns gebrauchst für dein Reich. Halleluja. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Halleluja. Amen.